Inside Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch.
Wall Street auf Rekordkurs, DAX auf Rekordkurs, Gold auf Rekordkurs, Bitcoin wieder ein bisschen runtergegangen, aber immer noch sehr gut auf Rekordkurs. Wo geht es mit den ganzen Anlageklassen hin? Was ist jetzt noch interessant? Wo muss man dabei sein? Wo sollte man vielleicht eher vorsichtig sein? Und wie geht's eigentlich unserer Wirtschaft? Das bespreche ich mit Marc Friedrich, Finanzexperte und Bestsellerautor. Marc, schön, dass du hier in Berlin bist.
Danke für die Einladung, Manuel. Ich freue mich sehr.
Sehr, sehr gerne. Wenn wir mal schauen, also US-Aktien praktisch auf einem Rekordlevel. Der Dow kratzt jetzt schon an den 40.000. Vor Corona oder zur Corona-Crash vor 4 Jahren hat der mal noch bei unter 20 gelegen. Jetzt also knapp bei 40.000. Der DAX auf Rekordkurs, weiterhin Nasdaq. Muss man einfach in US-Aktien drin sein oder gibt es da noch Alternativen?
Ja, es gibt natürlich immer Alternativen. Nichts ist alternativlos, wie wir ja gelernt haben. Dahingehend, also ich bin in US-Aktien investiert, aber in was ganz anderem wie die breite Masse, nämlich ich bin aus den Magnificent Seven, oder es sind nur noch zwei, ausgestiegen und habe umgeschichtet in Rohstoffe, Ölaktien, Uranaktien, Kupfer, Edelmetalle. Ich glaube, da fängt jetzt eine große Hosse an und es hat sich auch schon in den letzten Wochen so abgespiegelt.
Heißt das aber auch, dass du denkst, dass einige Trends schon wieder vorbei sind? Also ist der ESG-Nachhaltigkeitstrend auch schon wieder vorbei?
Der hat nie begonnen. Also ESG ist ja ein Underperformer ohne Ende. Wir sehen ja, dass die ESG-Werte ultra schlecht performt haben. Also da war man mit dem MSCI natürlich besser bestellt. Würde ich auch nicht investieren. Solche Trends sind immer nur kurzfristiger Natur, wenn überhaupt. Aber ich würde tatsächlich zum Beispiel in fossile Energieträger investieren, in Uranwerte investieren. Und zuletzt habe ich massiv auch in Metalle investiert, also Gold, Silberminen, Kupferminen und so weiter, weil da erwarte ich in den nächsten Jahren durchaus eine Überperformance.
Würdest du auch in Rüstungen gehen?
Nein. Also ich möchte morgens noch in den Spiegel schauen. Rüstung ist für mich absolut tabu, genauso wie Nestle und ein, zwei andere Firmen, weil das wird einfach gegen meinen moralischen Ehrenkodex verstoßen. Aus dem Grund, Waffen mache ich generell nicht.
Jetzt hat ja ESG aber trotzdem auch einen guten Hintergrund. Also wir wollen natürlich, dass unsere Welt sauber bleibt, dass die Kinder eine gute, lebenswerte Zukunft auf dieser Welt haben. Aber warum klappt das dann nicht, das vielleicht auf einem Weg zu lösen, der für alle Sinn macht?
Ja gut, da kann man ja zum Beispiel in Atomkraft investieren, weil Atomkraft ist ja CO2-neutral, sogar von der EU geadelt als klimaneutral, ist aber in ESG seltenst abgebildet. Und ESG war halt ein Investmenttrend, der halt ausgerufen wurde von der Finanzindustrie, der aber leider dem Anleger nichts gebracht hat, sondern nur teurer Spaß war, wie meistens die ganzen Trends. Ne? Da hat man mal Wasserstoff, dann ist mal Lithium und so weiter. Das sind immer die Trends. Wenn diese Trends dann als ETFs verpackt werden, ist es meistens eigentlich schon gelaufen und zu spät. Aber ESG ist eigentlich nie de facto gestartet. Da wurde viel Geld eingesammelt, aber die Performance spricht leider nicht für sich.
Die EU ist ja der auch kurz vor Corona mal voll draufgesprungen, hat gesagt, wir investieren da eine Billion Green Deal. Davon hört man jetzt auch nicht mehr so viel. Wahrscheinlich hat man auch andere Themen dann gehabt mit Corona und Ukraine und Israel jetzt.
Ja, du weißt, es ist so, Manuel, wir sehen ja, dass zum Beispiel die Autobauer alle jetzt eigentlich von den E-Autos eher zurücktreten. Wir sehen, dass viele Nationen ihre klimaneutralen Ziele bis 2035 doch eher mal in die Zukunft verschieben oder sogar ganz ad acta legen. Wir sehen, dass überall Kohlekraftwerke, Gaskraftwerke entstehen, weil wir ohne fossile Energieträger doch nicht leben. 85% der weltweiten Energie kommt nun mal aus Atomkraft, aber vor allem halt aus fossilen Energieträgern. Wir werden noch sehr lange damit zu tun und zu schaffen haben und brauchen vielleicht einfach bessere Filtertechnologie oder wir brauchen verschiedene andere Möglichkeiten, wie man das alles noch sauberer generieren kann in Zukunft. Und ich glaube, also wenn man es auch an Mercedes anschaut, zuletzt, die gesagt haben, wir nehmen jetzt Abstand von der E-Offensive, wir sehen einfach, es ist kein Markt da, beziehungsweise es ist nicht wirklich praktikabel, es ist ein Luxusgut, ein E-Auto zu haben. In der Stadt vielleicht ganz schön, aber sobald jemand außerhalb wohnt, der pendeln muss, ist es nicht wirklich zuverlässig und praktikabel. Es ist wahrscheinlich eine Brückentechnologie und aus dem Grund sehen wir jetzt, dass Volkswagen massive Probleme hat und dass halt andere Autohersteller davon massiv zurückskalieren und sagen, wir bauen doch noch weiterhin Verbrenner. Und das sind wir halt in verschiedensten Aspekten, wenn es halt um die grüne Green Deal geht, um die grüne Transformation geht. Da haben wir gesehen, in den letzten Jahren war die Euphorie hoch. Wir haben Ideologie über Vernunft gestellt, aber jetzt werden wir langsam mit der Realität konfrontiert und die ist halt anders. Und auch deutsche Energiepolitik ist ja ein Desaster.
Was kann man da aber gegen tun? Also die Frage war ja auch, was ist denn der Mittelweg, der Kompromiss vielleicht?
Was man dagegen tun kann, ist natürlich erstmal die schlechteste Regierung aller Zeiten abwählen. Das ist ganz wichtig. Das hat jeder, kann jeder seinen Beitrag dazu leisten. Im demokratischen Prozess ist es extrem wichtig. Und dann kann natürlich jeder frei entscheiden, wie will ich in Zukunft heizen? Wie will ich in Zukunft mobil sein? Möchte ich ein E-Auto kaufen oder kaufe mir doch wieder einen Verbrenner? Ich habe jetzt erstmal einen dicken Diesel gekauft, weil ich sage, ich möchte ein Zeichen setzen. Nein, Spaß, mir sagt, das ist natürlich provokativ. Aber jeder kann natürlich bei sich selber anfangen. Ich glaube, wir müssen tatsächlich wieder Realität ins Auge schauen und entscheiden, wie wollen wir in Zukunft leben, arbeiten, wollen wir wirklich Wohlstand erneuern. Wir brauchen weiterhin meiner Ansicht nach AKWs, also Atomkraft, Kernenergie, weil die ist wirklich klimaneutral, CO2-neutral und natürlich auf der anderen Seite brauchen wir halt einfach günstige Energie langfristig, um einen Industriestandort wie Deutschland tatsächlich am Leben zu erhalten. Ansonsten müssen wir uns vom Wohlstand verabschieden, das sehen wir ja schon, wir sehen ja, dass Unternehmen abwandern, wir sehen Deindustrialisierung, wir sehen, dass die Produktivität nachlässt, dass Unternehmen abwandern oder sogar ganz schließen. Und deswegen brauchen wir einfach eine andere Energie- und Wirtschaftspolitik und deswegen brauchen wir auch eine neue Regierung.
Wenn wir mal nochmal von der Politik wegkommen zur Wirtschaft und zur Börse. Die Börsen sind fast alle auf Rekordniveau. Und man sagt ja immer, die handeln die Zukunft. Ja. Ist die Zukunft also rosig und alles auf Rekordniveau?
Jein. Also es ist ja so, dass die deutschen Unternehmen ja viel exportieren und nicht so abhängig sind vom Heimmarkt. Deswegen, da wird ja auch die Zukunft im Ausland mit einberechnet. Und wenn man halt sieht, dass viele Unternehmen auch in den Emerging Markets aktiv sind, da sind natürlich deutsche Produkte immer noch angesehen. Aber die Stimmung kippt ein wenig natürlich. Also wenn man über Siemens zum Beispiel in Brasilien spricht, da hat man leuchtende Augen und die beliefern natürlich viele Unternehmen. Und die Emerging Markets mit einer guten Demografie sind stark am Wachsen. Da würde ich auch investieren. Ich würde jetzt nicht unbedingt nur in Deutschland oder in Europa investieren, weil da ist die Demografie schwach. Wir sehen, der Sozialismus ist auf dem Vormarsch und natürlich die Umverteilung nimmt immer weitere Züge an. EU, DSA, also Wahrheitsministerium, weitere Steuern und so weiter, das ist alles natürlich eher fraglich. Aber ich würde, hatten wir beim letzten Mal auch schon besprochen, ich würde in Emerging Markets investieren, in starke Demografien, also die ein gutes Bevölkerungswachstum haben, weil Bevölkerungswachstum geht immer Hand in Hand mit Produktivität, mit Wirtschaftswachstum generell. Und dann natürlich halt in antizyklisch in Investmentsektoren, die halt nicht so populär sind wie halt fossile Energieträger. Wie zum Beispiel Kupferaktien, die ich hochspannend finde. Oder halt auch Bitcoin, Edelmetalle bin ich bullisch für die nächsten Jahre. Und wenn man dann ein sauberes Portfolio hat mit unterschiedlichen Vermögensstandbeinen, eine schöne Diversifikation hat, wird man meiner Ansicht nach den Markt outperformen.
Das heißt also Aktien, Gold, Bitcoin, noch irgendwelche Dinge?
Ja, kommt drauf an, was man für ein Portemonnaie hat. Also ich finde alles, was durch die Natur oder durch die Mathematik limitiert ist, unglaublich spannend in dieser unsicheren Welt, die wir ja gerade erleben durch die Zeitenwende, mit geopolitischen Krisen, mit überforderter Politik, mit einer Akkumulation von Krisen, die wir selten zu unserer Lebzeit gesehen haben. Das heißt, der eine investiert in Kunst, der andere in Whisky, der andere in Wald oder auch in Immobilien, in interessanten Standorten. Aber dieses Fundament sollte tatsächlich meiner Ansicht nach Edelmetalle sein, weil damit nimmt man auch praktisch das Risiko raus. Es ist auch eine Art Gegengewicht gegen die idiotische Politik oder gegen die Geldmengenausweitung. Dann Aktien und dann vor allem in den Bereichen, die ich schon erwähnt habe. Bitcoin sowieso komplett antizyklisches Investment zu allem. Und dann kann man überlegen, möchte ich ein bisschen Wald kaufen, hole ich mir ein paar Briefmarken. Also jeder Jeck ist anders, muss man halt gucken, was für eine Affinität man hat. Uhren könnten auch wieder interessant sein. Ich glaube auch Oldtimer, die mit Benzin und Diesel laufen, werden eine große Zukunft haben.
Das sind jetzt viele Anlageklassen, wofür man erstmal das nötige Kleingeld braucht. Wenn wir mal vielleicht einen Schritt zurückgehen, gerne. Wenn man seine ETF-Sparpläne hat, vielleicht ein paar Einzelaktien, interessiert an Gold und Bitcoin ist, wie wäre da so eine prozentuale Aufteilung?
Auch das ist individuell. Also in der Honorarberatung bauen wir ja immer maßgestaltete Strategien zum Vermögensschutz und da ist halt jeder anders. Es kann 1% Kryptowährungen sein oder bis zu 30%. Ich würde niemals mehr wie 30% meines Gesamtvermögens in eine Assetklasse stecken, weil sonst hast du immer ein Klumpenrisiko. Da halte ich es tatsächlich mit der Bibel. Also ich bin zwar nicht Kirchenmitglied, aber die Drei-Speichen-Regel hat sich seit jeher eigentlich immer bewährt. Also ein Drittel kann man dann tatsächlich zum Beispiel in Edelmetalle investieren. Ich persönlich würde momentan eher mehr in Gold und Silber investieren oder in Metalle investieren, weil ich einfach sehe, die Welt ist aus den Fugen geraten und da ist Gold auf jeden Fall eine Art, ja, Lebensversicherung für meine Kaufkraft. Und wir sehen ja auch, dass die Notenbanken aktuell so viel Gold kaufen wie seit 60 Jahren nicht mehr. Auch das ist ein Indikator, dass auch selbst die Notenbanken, obwohl wir kein goldgedecktes Geldsystem mehr haben, auch sagen, Vorsicht ist immer gut im Mutter der Porzellankiste, dass man da mal eher versucht, auf Gold zu setzen und die Papierscheinchen umtauschen. Wir haben ja auch dieses Ende von Pax Americana. Wir sehen ja, dass die USA als Hegemon in Frage gestellt wird. Der Dollar wird abverkauft, US-Staatsanleihen werden abverkauft. In Japan ist was gewaltig ins Rutschen geraten. Das heißt, die tauschen auch die Papiere um und kaufen lieber dann Hard Assets wie zum Beispiel Gold natürlich oder auch dann Aktien. Und deswegen würde ich sagen, also ein Drittel kann man durchaus in Edelmetalle investieren. Dann zwischen 1% und wenn man natürlich das Risiko affin ist oder wenn man sagt, man glaubt an Bitcoin, an das digitale Gold, kann man auch 20% oder 30% in Bitcoin investieren, ganz nach Gusto. Und ich finde, Aktien sind auf jeden Fall jetzt essentiell und notwendig. Ich glaube, durch die grüne Transformation, durch die Digitalisierung, durch den demografischen Wandel braucht man in Zukunft immer mehr seltene Erden, Metalle, fossile Energieträger, Kohle, Öl, Gas, weil da investiert kaum jemand rein und da wird man in den nächsten Jahren meiner Ansicht nach auf jeden Fall den Markt schlagen.
Lass uns nochmal bei Gold bleiben. Die Deutschen horten ja gerne Gold. 9.000 Tonnen Barren, Münzen, Schmuck. Die Bundesbank hat noch 3.300 Tonnen. Und zusammen hat Deutschland ungefähr 6% des weltweiten Goldvorkommens. Gehört Gold dann einfach ins Depot dazu? Und wenn, dann physisch und man verwahrt das möglichst irgendwo sicher?
Ja. Tatsächlich würde ich Gold immer, solange es auch noch möglich ist in Deutschland, tatsächlich physisch erwerben. Und es gibt auch die Möglichkeit in Deutschland, noch das anonym zu erwerben, ohne dass praktisch die Personalien hinterlegt werden. Das heißt, ich ziehe es nicht nur aus dem Bankenkreislauf raus, also ich sage Tschüss zu den Papierwährungen, zum Euro und gehe in Gold, sondern sogar noch aus der Sichtbarkeit der Politik, die ja gerne übergriffig wird und immer mehr besteuern möchte. Und es gibt noch bis 2.000 Euro in Deutschland pro Person und Und aus dem Grund immer physisch, also ich würde Münzen kaufen, die gängigsten Investmentmünzen sind natürlich der berühmte Krügerrand aus Südafrika, es gibt den Maple Leaf aus Kanada, es gibt verschiedene andere, habe ich auch alle im Buch aufgezeigt, in was man investieren kann, der Vreneli aus der Schweiz, also Sachen, die man einfach kennt. Ich würde jetzt nicht in exotische Währungen gehen oder Goldmünzen gehen aus Afrika, nur weil die 10 Euro günstiger sind, da wäre ich skeptisch, sondern was der Bauer kennt, das muss man investieren. Und dann geht es auch um die Lagerung, wo lagere ich das, ist auch wirklich mein Eigentum ist, ich würde es auf jeden Fall in die Eigenverwahrung nehmen, das heißt Tresor, Schließfach bei der Bank oder bankenunabhängiger Schließfachanbieter, der keine Banklizenz hat. Auch da gebe ich immer gerne wieder Tipps und Tricks, natürlich in der Beratung als auch im Buch. Und erst wenn ich praktisch das Geld abhebe oder wenn ich es in Gold investiere, dann habe ich kein Drittparteienrisiko gegenüber der Bank. Das heißt, wenn die Bank umkippt, dann ist es meine Goldmünze, welche ich dann im Tresor habe oder im Schließfach habe und eben nicht diese Abhängigkeit, wenn Geld auf dem Konto liegt, dann kann man ja durch das SAG-Gesetz enteignet werden, dann ist die Kohle erstmal futsch, man ist ja nur Gläubiger der Bank. Deswegen ganz wichtig immer die Eigenverwahrung.
Jetzt hatte Gold gerade auch wieder ein neues Allzeithoch erreicht, 2.400 Dollar pro Feinunze, ist jetzt knapp drunter. Ist das auch ein Stand, wo man jederzeit trotzdem reingehen kann, obwohl es so hoch steht?
Ja, absolut. Ich bin für Gold die nächsten Jahre ultra bullish. Habe Anfang des Jahres auf meinem YouTube-Kanal ja auch die Preisprognose gegeben. Zwischen 2,3 und 2,8 sehe ich dieses Jahr, also 2.800 Dollar. Und umso mehr die Notenbanken Geld drucken, also wenn sie die Geldmenge weiter ausweiten, dann wird Gold im Preis weiter steigen. Unter anderem natürlich auch das digitale Gold. Das heißt, Liquidität treibt die Assetpreise. Egal ob Aktienmärkte, Bitcoin oder Gold. Wenn die Liquidität ausgeweitet wird, dann steigen auch die ganzen Assets. Und ich bin für die nächsten Jahre sehr, sehr positiv gestimmt, dass die Notenbanken die Geldpresse anschmeißen müssen. Wir sehen es ja, die Schulden sind auf Rekordniveau, die Zinszahlungen werden immer dramatischer und aus dem Grund müssen halt dann die Staaten oder die Notenbanken wieder aktiv werden und das ist natürlich sehr, sehr positiv für Gold und Bitcoin. Aber man darf nicht vergessen, Gold ist trotz 5% Zinsen auf einem Allzeithoch. Normalerweise sind hohe Zinsen natürlich für ein Asset wie Gold, was ja keine Dividenden auszahlt und keine Verzinsung garantiert, ja eigentlich Gift. Und trotzdem sehen wir diesen Paradigmenwechsel, dass trotzdem die Menschen in Gold flüchten, genauso auch in Bitcoin und in andere Werte.
Bitcoin hatte ja auch seinen Hoch bei knapp 73.000 Dollar. Jetzt sind wir knapp 10.000 wieder drunter. Ist das eine Möglichkeit, um nachzukaufen?
Ja, also ich würde alle schwächen. Also sobald irgendwie der Markt korrigiert, egal ob bei Gold, Silber, bei Minenaktien oder auch bei Bitcoin, würde ich immer antizyklisch nutzen, weil wir sind im Bullenmarkt. Und im Bullenmarkt sind Korrekturen immer wieder garantiert und gegeben. Wir hatten beim letzten Bullenmarkt im Bitcoin-Bereich 5 Korrekturen mit 30% plus X. Und es waren im Rückspiegel der Geschichte auf jeden Fall Nachkaufmöglichkeiten. Und ich erwarte nach wie vor, dass wir mit diesem Zyklus bis Ende nächsten Jahres, Anfang 2026 vielleicht sogar, ein neues Allzeithoch sehen werden von über 100.000 Dollar.
Das heißt aber auch, die Schwankungen, die wir bei Bitcoin ja immer wieder gesehen haben, die gehen jetzt nicht mehr so tief, nicht? Also man hat zwar Schwankungen, aber die Ausschläge sind jetzt nicht mehr 80% minus, sondern immer nur 10, 20% minus.
Nee, ich glaube schon nochmal, dass wir eine deutliche Korrektur sind im Bärenmarkt, die auch 50% plus X wieder sein können. Aber dadurch, dass die Wall Street jetzt den Bitcoin Spot ETF hat, kann es natürlich sein, dass die eher halten. Wenn die natürlich auf den Verkaufsknopf drücken, dann haben wir einen sehr engen Markt, dann kommen sehr viele Coins auf den Markt, dann könnte der Preis natürlich nochmal deutlich fallen. Aber im Bullenmarkt 30, 40% Korrekturen sind normal. Ich glaube, im Bärenmarkt kann es deutlich tiefer gehen.
Bei Gold hast du gesagt, in den eigenen Besitz nehmen. Gilt das auch für Bitcoin?
Absolut, absolut. Not your keys, not your coins. Also wenn man nicht den eigenen Zugang hat zu seinen Bitcoins, dann gehören sie einem auch nicht, weil wenn ich die jetzt bei irgendeiner Börse, bei irgendeiner Plattform kaufe und die liegen bei denen dann in der Wallet, dann ja, sind sie wieder in der Abhängigkeit, dann gehört es der Börse, der Wallet. Und wenn dann die Börse pleite geht, dann sind die Coins erstmal weg. Deswegen ganz, ganz wichtig. Und da kann ich nur mal hinweisen, ich habe da ein kostenloses Bitcoin-Handbuch, das kann man runterladen bei mir auf der Webseite. Da steht dann dran, wie ich denn wirklich dann diese Bitcoin transferiere in meine eigene Verwahrung. Und das ist tatsächlich essentiell. Ansonsten kann es gut sein, dass dann die Bitcoin weg sind.
Wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, Gold oder Bitcoin, wofür würdest du dich entscheiden?
Ich persönlich für Bitcoin, weil ich glaube einfach, Bitcoin ist das beste Geld, was die Menschheit jemals geschaffen hat. Es ist das einzige Gut, was dezentral ist, aber auch begrenzt ist. Wir wissen nicht, wie viel Gold noch in der Erdkruste schlummert. Bei Bitcoin wissen wir es aber durch einen mathematischen Code, der nicht veränderbar ist. Und Bitcoin kann ich überall hin mitnehmen, ist grenzenlos, ist völlig autark und nicht manipulierbar. Und es ist natürlich schon genial, weil bei Gold ist es halt so, ich kann bis zu 10.000 Euro über die Grenze nehmen, aber nicht mehr. Und dahingehend ist es halt auch schwer zu transportieren und so weiter. Deswegen ist Bitcoin meiner Ansicht nach sogar Gold überlegen.
Obwohl wir Kriege, Krisen und so weiter haben, läuft es gut an den Märkten. Was erwartest du denn für das zweite Halbjahr? Kann das so weitergehen?
Ja, ich erwarte, dass wir neue Allzeithochs sehen, aber ich erwarte auch eine deutliche Korrektur an den Märkten, weil wir sind heiß gelaufen, ja, und wir warten eigentlich nur auf so eine Art Ventil. Das heißt, egal ob es jetzt eine geopolitische Krise ist im Mittleren Osten, oder dass die Fed vielleicht dann sagt, okay, statt den Zinsen, dass wir die senken, erhöhen wir die Zinsen, weil es könnte ja gut durchaus sein, dass man vielleicht aufgrund der Yen-Schwäche und wenn die Japaner anfangen, ihre gigantischen Staatsanleihen zu verkaufen, dass man dann vielleicht dann interveniert und sogar die Zinsen erhöht, um die Staatsanleihen der USA wieder attraktiv zu gestalten, damit die Welt wieder die US-Staatsanleihen kauft. Das wird natürlich den einen oder anderen Investor auf dem falschen Fuß erwischen. Dann hätten wir nämlich ein komplett anderes Narrativ, weil die breite Masse wartet ja auf Zinssenkungen in den USA und die werden ja immer weiter in die Zukunft verschoben. Das könnte dann den Markt doch deutlich treffen. Dann könnte man durchaus einen kleinen Mini-Crash sehen von 20% plus X. Und aus dem Grund würde ich da auch dann antizyklisch eine weitere Charge bereithalten, um dann günstig weitere Qualitätsaktien zu kaufen.
Die politischen Voraussetzungen werden ja in diesem Jahr auch noch mal wieder so ein bisschen neu gemischt. Es gibt die Wahl in den USA. Wird das was ändern, wenn jetzt zum Beispiel Donald Trump in den USA Präsident wird?
Ja, also sicherlich. Also Donald Trump hat sich ja schon zum Beispiel positiv geäußert zu Bitcoin. Er ist natürlich jemand, der den Protektionismus hochhebt, der auch den Handelskrieg mit China weiter verschärfen wird. Das wird auf jeden Fall Implikationen haben. Die erste Präsidentschaft von Donald Trump war jetzt nicht so negativ wie befürchtet. Eigentlich de facto sollte Trump wahrscheinlich gewinnen, wenn es mit rechten Dingen zugeht, meiner Ansicht nach, wenn man so die Stimmung in den USA merkt und sieht, wenn man auch sieht, wie viele Leute zu seinen Wahlveranstaltungen kommen und wie der Rückhalt von Joe Biden ist. Aber lassen wir uns mal überraschen. Ich glaube, es würde nicht jetzt negativ auf den Dow Jones Auswirkungen haben. Ganz im Gegenteil, weil er ist ja pro-Market, er ist ja sehr liberal, was es angeht, hält ja den Kapitalismus nach oben. Denke ich mal, würde das wieder für den Dow Jones neue Höchststände bedeuten.
Die Märkte generell, hast du auch gesagt, werden wahrscheinlich eher positiv reagieren. Seine Amtszeit war ja auch wirtschaftlich gesehen jetzt nicht unerfolgreich und auch für die Börsen nicht unerfolgreich. Könnte das vielleicht sogar nochmal so einen Push für die Wall Street bedeuten?
Ja, tatsächlich, weil er propagiert ja America first, ja, und make America great again. Das heißt, er möchte ja versuchen, die Werkbank wieder in die USA zu holen. Man könnte sogar mit Steuererleichterungen rechnen, was natürlich auch nochmal ein Auftrieb wäre, wenn der Konsum in den USA noch stärker werden würde. Er wird natürlich auch auf die Geldpresse drucken. Das heißt, wir werden vielleicht dann auch Zinssenkungen sehen, um halt die Wirtschaft anzukurbeln. Und all das könnte natürlich positive Implikationen auf die Aktienmärkte haben. Da bin ich erstmal bullish. Deswegen wird die USA auch weiter gut laufen, weil er will natürlich die USA voranbringen. Und wir wissen ja alle, die Amerikaner gucken, die Wahl wird entschieden an der Wall Street, als auch natürlich an den Tankstellen, an der Zapfsäule. Und da wird er auf jeden Fall alles tun, damit dann die Wähler zufrieden sind.
In Deutschland gibt es dann nächstes Jahr die Bundestagswahl. Glaubst du, dass es da deutliche Veränderungen geben wird?
Das ist eine schwierige Frage, Manuel. Ich glaube zwar schon, dass die CDU diese Wahl gewinnen wird, aber ich befürchte, dass sie dann den gleichen Fehler macht wie auch die SPD, nämlich mit den Grünen zu koalieren. Und das wäre natürlich der Super-GAU für Deutschland als Industriestandort. Und es würde dann auch wirklich bedeuten, Wohlstand erneuern, weil der Wohlstand tatsächlich erstmal flöten geht.
Weil das für dich so ideologisch getrieben dann
absolut ist. Absolut. Ich meine, die letzten Jahre haben es ja bewiesen, dass die Partei der Grünen durch Ideologie getrieben wird, durch Lobbyisten getrieben wird. Und ich kenne niemanden, wirklich niemanden, also selbst auch aus dem linken, liberalen Lager, die diese Politik gutheißen können. Wir sehen ja die Zahlen, die nackten Zahlen. Energiepreise sind gestiegen. Wir sehen, dass die energieintensiven Unternehmen zu 20% weniger geworden sind, entweder abgewandert sind oder bankrott gehen. Wir sehen Unternehmensinsolvenzen auf einem 5-7-Jahreshoch sogar in der Zwischenzeit. Die Menschen sind so krass unzufrieden mit der Politik wie noch nie. Wir sehen, dass natürlich am linken und rechten Rand neue Parteien entstehen, was ein Warnsignal ist für unsere Demokratie, aber dass die auch dann immer stärker werden. Also wir sehen ja, dass die AfD auf einmal kurz mal bei 22% war und so weiter. Und dahingehend muss man einfach der jetzigen Regierung attestieren, dass sie wirklich die schlechteste Politik aller Zeiten macht. Und deswegen, denke ich mal, wird es wahrscheinlich negativ werden.
Marc, danke schön, dass du hier zu Gast warst. Ich glaube, die Themen werden uns nicht ausgehen. Bin gespannt, was wir das nächste Mal dann wieder zu besprechen haben. Dankeschön an Sie und euch, liebe Zuschauer, fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.
Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.